Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast. Bei mir ist diesmal Charlotte Theis und normalerweise seht ihr sie in unseren Reels auf Insta, YouTube und TikTok. Aber heute verstärkt sie mich im Podcast, weil Freddy und Sophie sich einen Urlaub in Portugal gegönnt haben. Also hallo Lotte.
Hallo Thomas, das war Thomas, Chef vom Volksverpetzer. Ich wäre jetzt zwar auch gerne in Portugal, aber ich finde es auch ganz nett, hier mit dir zu sitzen und bin gespannt auf unsere Themen heute.
Ja, wir sprechen über die wichtigsten Themen, die uns beschäftigt haben im September. Einmal natürlich über die aufgebauschte Debatte über die Journalistin Julia Ruß, die nicht abgesetzt wurde.
Außerdem reden wir über die Hetzkampagne gegen die Journalistin Dunja Hayali und was das mit dem ermordeten Charlie Kirk zu tun hat.
Und das erste Thema gleich ist, was dir die Medien über die AfD verschweigen.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Aber bevor wir loslegen, Lotte, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du bei Volksverpetzer sonst so machst für die Podcast-Only-Fans?
Okay, ja, mache ich gerne. Hallo, ich bin Lotte. Ja, ich bin Journalistin. Ich studiere auch tatsächlich noch Journalistik und Kommunikationswissenschaften im Master und bin bei Volksverpetzer jetzt schon seit einer ganzen Weile hinter und vor der Kamera für unsere Kurzvideos zuständig. Also TikTok, Instagram und Co. Da versuche ich all unsere Themen an die kurzen Aufmerksamkeitsdynamiken der Menschen auf TikTok anzupassen. Und ich wandle auch immer mal wieder Artikel von euch aus der Redaktion in Kurzvideos um. Also bestimmt auch schon Themen, die ihr hier im Podcast besprochen habt, findet ihr in unseren Videos, die ich mache. Was auch gar nicht so einfach ist, das immer in so eine kurze Zeitspanne zu packen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich super happy, hier heute im Podcast zu sein, weil man da auch endlich mal in Ruhe und ein bisschen ausführlicher über die Themen sprechen kann. Und darauf bin ich sehr gespannt.
Freut mich, dass du da bist und eigentlich perfekt, dass wir heute so viel über Journalismus reden. Ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre alles geplant gewesen.
Naja, ist natürlich genau mein Gebiet, wo ich abnörden kann. Genau, und apropos Journalismus, Thomas, da hast du ja direkt ein Thema mitgebracht, was in das Gebiet reinfällt, und zwar eine Medienanalyse, habe ich gehört. Was ist da los?
Eigentlich sogar drei. Es sind...
Hau raus.
Ich habe Anfang September eine größere Medienanalyse gemacht, einen Deep Dive, der auch ziemlich viral gegangen ist, was mich sehr gefreut hat. Aber ich habe das Thema und die Grundaussage dann noch in zwei weiteren Artikeln aufgegriffen. Tatsächlich sogar einen erst gestern, also wir nehmen das am Mittwoch, dem 24. September auf. Die Artikel waren, was dir die Medien über die AfD verschweigen, sehr großspurig angekündigt. Dann nach der Kommunalwahl in NRW, warum nicht AfD verliert im Vergleich zur Bundestagswahl, grünes zweitbestes Ergebnis in NRW. Und warum kaum jemand über die vielen AfD-Wahlniederlagen spricht. Sie alle greifen dasselbe Thema auf oder dasselbe Argument, das ich bringen wollte, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Quasi jede Woche einmal quasi die neuen Ergebnisse habe ich mit eingepflegt und auch die Kritik und Einwände sozusagen, die ich für den ersten Artikel bekommen habe. Aber ich fand es so wichtig, darüber zu sprechen und das auch genauer zu analysieren. Und eigentlich war mein Deep Dive ja ohnehin drei Artikel. wir sitzen in der Redaktion jeden Montag in der Regel zusammen und besprechen die Themen und die Analysen und was wir machen wollen. Und dann schreiben wir sowieso andere Artikel, weil dann irgendwelche Breaking News kommen oder neuen Fake News, die wir analysieren müssen. Aber ich hatte eine Weile schon mehrere Aspekte und Analysen, die ich analysieren wollte. Und dann kam Freddy tatsächlich auf die gute Idee, das einfach alles zusammenzugießen. Und da hatte ich sehr Bock drauf und bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das auch sehr gut ankam, hat vielen gefallen. Und das war auch, ich glaube, dass der erste Artikel war der zweitmeist geklickte Artikel in diesem Monat bei uns. Lass mich noch ganz schnell checken. Ja, und ich habe auch das als Videoform gebracht, den Artikel. Der kam auch gestern raus. Also ich verlinke es auch nochmal in der Beschreibung, wer sich das auch nochmal als Video anschauen möchte. Also ich habe es oft aufgegriffen, aber ja, lange Vorrede. Was habe ich denn eigentlich gesagt? Ich habe da über drei Mythen gesprochen. Der erste Mythos, dass die AfD eine Bewegung aus dem Volk sei, Grassroots, dass das quasi Bedürfnisse von einfachen Leuten anspricht, also dieses, die Arbeiter und die Unterschicht und so weiter, das ist so nicht richtig. Ich meine, die AfD wurde von Professoren gegründet. Sie wird von Millionären direkt und indirekt unterstützt. Also da gibt es diese vielen riesigen Spenden, dass die Erben in Millionenhöhe. Es gibt dann mehrere Milliardäre, die auch teilweise dann illegal an die AfD gespendet haben. Das ist ja dann auch versucht, wird versucht immer versteckt zu machen und sowas. Also und rechtswidrig. Also ist ja noch schlimmer eigentlich. Nicht von einfachen Leuten oder sowas. Und dann indirekt natürlich, also es gibt dann natürlich dann auch solche Medien wie News, die von einem Multimillionär finanziert werden und auch nur so sich finanzieren können, die rechtsextremen Narrative machen, die AfD regelmäßig verteidigt. Oder auch natürlich traditionelle Medien wie der Axel Springer Verlag, die auch dem Milliardär Döpfner gehören. Der sagt zwar plus stärke die FDP, nicht AfD, aber wenn es dieselben Narrative sind, komm mal, wenn buchstäblich der Faschist Elon Musk bei denen einen Gastbeitrag schreiben darf, um zur Wahl zur AfD aufzurufen, come on. Also das ist definitiv eine Agenda.
Bei der FDP gibt es ja gerade nicht so viel zu stärken.
Ja, unter anderem würde ich sogar sagen, dank dem Axel Springer Verlag. Also die haben diesen Kurs der FDP befeuert und die FDP hat sich damit selbst zerstört. Jetzt machen sie mit der Union dasselbe und dann, leider kann man nur noch die AfD unterstützen. Ja, und sie wird von den reichsten, rechtesten, mächtigsten Männern der Welt supported. Von Trump, von Putin. Das sind mehr Elite geht gar nicht. Putin unterstützt sie ja auch natürlich mit ihren Fake-Kampagnen und sowas, die ganzen russischen Bots, die sagen auch die ganze Zeit, wählt AfD und so weiter. Und natürlich, kein Wunder, deren Politik, das haben etliche Analysen gezeigt, stärkt natürlich Superreiche und senkt deren Steuern und so weiter. Also es ist eigentlich ziemlich durchschaubar und deswegen weiß ich nicht, warum das so ein Mythos sein soll.
Ja, weil sie es dann ja auch noch das große Spagat hinbekommt, sich trotzdem irgendwie als so eine Partei des Ostens der Arbeiter darzustellen, was einfach wirklich eine unfassbar gute schauspielerische Leistung ist.
Ja, das ist alles Inszenierung und das müsste man auch öfter mal ansprechen und dann nicht so überrascht tun. Also den Mythos sollten die Medien auch ein bisschen mehr auch deutlich aussprechen. Und mein zweiter Mythos ist, dass die, und das ist der zentrale Aspekt in diesen Artikeln, dass die AfD gerade keinen Siegeszug erfährt. Also wenn man sowas liest, ich hatte den ersten Artikel begonnen mit den Meldungen über einen Umfragewerten in Sachsen-Anhalt, wo nächstes Jahr ja gewählt wird. Und da hieß es dann, AfD strebt Alleinregierung an, weil sie in der einen Umfrage 39% hätten und der AfD-Dude das schon hier fantasiert hat, dass sie die absolute Mehrheit bekommt. Und es ist absolut unseriös. Ich meine, natürlich rein theoretisch, wenn sie 39% bekommen, wenn die SPD, die Grünen und so weiter alle rausfliegen, könnte es theoretisch rechnerisch dafür reichen. Aber es ist absolut unseriös, diese Größenwahnfantasien der AfD einfach zu wiederholen. Das ist so ein bisschen auch der Grundaspekt, den ich hier kritisieren möchte. Und nicht nur von Medien mit rechter Agenda, wie wir es auch schon aufgezählt haben, sondern natürlich von allen Medien, weil es so eine schöne Horrorstory ist.
Total, deswegen bin ich auch so dankbar in a way, dass du das Thema so ausgeschlachtet hast und so viele Artikel dazu gebracht hast, weil man das einfach viel zu wenig liest. Und es geht ja auch nicht darum, die AfD da in irgendeiner Form zu verharmlosen oder so, sondern einfach dieses Narrativ dieser blauen Welle, die uns alle überrollt, führt halt einfach dazu, dass man sich so ohnmächtig fühlt und das Gefühl hat, es wird so oder so passieren. Man kann nichts dagegen tun und das ist ja einfach falsch oder nicht angemessen an der Lage, wie sie eigentlich gerade ist oder wie es eigentlich gerade um die vermeintlichen Siege der AfD steht.
Genau. Ich habe dazu auch extra ein ganzes Buch gelesen, The Success and Failure of Right-Wing Populist Parties in the Benelux Countries von Leonie de Jonge, mit der ich auch letztes Jahr in Amsterdam öffentlich zusammen getalkt habe. Sehr schlaue Frau. Sie ist jetzt Professorin in Tübingen. Und sie hat sich dann ein bisschen mehr angeschaut, quasi wie auch Medien, also sie hat sich auch geschaut, was Parteien machen, aber auch wie Medien erst zum Erfolg der AfD beitragen, in der Art und Weise, wie sie berichten. Und sie meint, ein Aspekt, also ich reduziere, ich pick, es gibt mehrere Gründe, es ist eine komplexe Antwort, wenn dir jemand unterkomplexe Sachen verkauft, also das ist der einzige Grund, dann sei skeptisch. Es gibt viele Gründe und viele Aspekte, die daran wahr sind, aber ein Aspekt, den ich hier rausziehen möchte, der ein bisschen mir zu wenig berichtet wird, ist das, wie die Medien über jemanden berichten und ob die Medien über jemanden berichten, großen Einfluss darauf hat, wie Wahlen ausgehen. Also wir sehen es ja auch, die Medien haben 2024 Wagenknecht rauf und runter behandelt. Sie hat ihre Partei gegründet, das BSW. Und die haben sie so gepusht medial, so viel Aufmerksamkeit ihr geschenkt, dass sie jetzt in zwei Bundesländern an der Regierung ist, wenn ich jetzt gerade nicht falsch liege. Und jetzt 2025 spricht kaum noch jemand über sie. Ich habe schon ewig nichts mehr über Wagenknecht gehört. Und zack, verschwindet das BSW aus den Umfragen. Ist auch nicht in den Bundestag ganz knall reingekommen. Plötzlich stürzt es überhaupt. Keiner redet mehr darüber. Ja, wenn keiner darüber redet, dann verschwindet es auch aus den Köpfen. Also so hat es auch die AfD gemacht. Natürlich, es ist längst zu spät, nicht mehr über die AfD zu reden. Aber 2013, 2014, 2015, als die AfD auch, zum Beispiel 2017, als sie auch mit 4,9% aus nur knapp nicht in den Bundestag gekommen ist, hätten die Medien auch aufhören können, über sie zu reden. Aber haben sie nicht gemacht.
Es kommt ja auch darauf an, wie man über sie berichtet. Also welchen Fokus man setzt, welche Formulierungen man wählt.
Genau.
Dass man sich der Verantwortung auch bewusst ist, welchen Eindruck das hinterlässt bei den Rezipierenden.
Genau, weil ich will auch nicht sagen, dass man sie nie hätte erwähnen sollen. Ich meine, Volksverpetzer hat sich unter anderem auch wegen der AfD gegründet. Wir könnten sagen, redet ihr nicht nonstop über die AfD? Ja, aber der Punkt ist, wie du sagst, auch wie wir drüber reden. Denn nicht nur Reichweite ist relevant, sondern halt auch, welche Form von Reichweite. Und was wir ja auch sehr kritisieren, dazu kommen wir auch später nochmal, ist ja, dass die Medien sie A, auch wie eine normale Partei behandeln. Also wenn sie einfach in Sommerinterviews eingeladen wird und dann schüttelt man sich freundlich die Hände und plaudert ein bisschen und stellt ein paar cute Fragen und sowas, dann wirkt sie halt auch einfach normal, weil man behandelt sie wie normal. Und B, wenn die ganzen Skandale und Grenzüberschreitungen der AfD berichtet werden, was man meinen möchte, das ist ja doch irgendwie kritisch. Das ist ja auch der Grund, wenn die AfD mit Absicht im Übrigen irgendwas Menschenverachtendes gesagt, an der Grenze jemanden erschießen oder wie das war von Storch 2016, dann haben wir darüber geredet und dann könnte man meinen, das ist doch irgendwie schlecht für die AfD, aber die AfD hat doch nicht umsonst extra diese Skandale gemacht, damit sie in die Medien bekommt, weil es eben nicht schlecht für sie ist. Weil wenn über sie gesprochen wird, hilft ihr das. Vor allem, weil die ganzen Medien das einfach nur wiederholt haben. Also das ist ein großes Problem auch bei Desinformation und auch bei Forderungen von Populisten. Die Medien möchten gerne neutral sein und dann erzählen sie einfach nur, was jemand anders gesagt hat. Egal, ob das stimmt oder nicht, egal, ob das verfassungsfeindlich ist oder nicht, egal, ob das kritisierenswert ist oder nicht, dann steht im Titel die Behauptung und dann wird wiederholt, was die Person gesagt hat. Und dann, normalerweise, haben sie einen Experten befragt, der versucht, das einzuordnen. Und dann vielleicht auch sagt, so stimmt das nicht und so weiter. Aber das steht dann irgendwo unten im Artikel drin. Und der Experte äußert sich dann wahrscheinlich auch sachlich, anstatt hier wird gelogen. Und dann ist der Journalist oder die Journalistin ruhig und unaufgeregt, der Experte. Und es steht sowieso am Ende des Artikels, der vielleicht auch noch hinter einer Paywall steckt, aber alle reden nur über die Schlagzeile. Und keiner ordnet das ein. Keiner sagt, das ist gelogen, das ist falsch. Und das ist das Problem.
Ja, da fehlt es ja dann irgendwie an so vielleicht noch mehr Gesprächen innerhalb der Redaktion, dass man auch diese Taktiken einfach mal durchblicken kann. Welche Intentionen haben denn rechtsextreme Parteien mit diesen ganzen polarisierenden Aussagen? Welche Verantwortung haben wir auch als Medienschaffende? Das irgendwie, ich glaube, es müssen noch mehr Gespräche darüber geführt werden, wie man wirklich damit umgeht, weil man wendet sein Daily-Handwerk an, ohne sich damit auseinanderzusetzen, dass es eben eine besondere Situation ist und dann man da Mitspieler wird, ob bewusst oder unbewusst von einer Taktik, die da gefahren wird. Ich glaube, dass das vielen einfach gar nicht so bewusst ist, wie strategisch da auch vorgegangen wird von Seiten der Rechtsextremen.
Ja, aber es wird allerhöchste Zeit, das zu lernen. Ich meine, die Strategie jetzt mit den, das Beispiel, das ich genannt habe, ist jetzt 9 Jahre alt. Also das hätte man schon wissen können. Also da warte ich schon ein bisschen mehr.
Sollte man meinen.
Da warte ich schon ein bisschen mehr von unseren Medien. Ich meine, es wird natürlich schwierig, weil ein nicht unbeachtlicher Teil der Medienlandschaft natürlich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, auch mit Absicht diese Sachen pusht und das dann auch verteidigt regelmäßig. Und die kriegen auch wiederum Support dann in Social Media von russischen Bots, von den Plattformen selber wie von Elon Musk oder sowas. Da werden dann diese Sachen gepusht und dann kriegen seriöse Journalisten, die das dann ansprechen und sagen, was ist, dann wieder Ärger. Aber da greife ich jetzt schon wieder vor. Auf jeden Fall, ich habe in meinem Deep Dive dann noch ganz viele Beispiele gebracht. Das könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen oder das Video anschauen, empfehle ich nochmal sehr, wo ich dann gesagt habe, wie diese Verzerrung ausschaut. Auch, man kann ja auch, muss ja die AfD nicht mehr erwähnen, um sie jetzt zu stärken, sondern wenn man über ihre Themen spricht, in einer Art und Weise, dass es ihr hilft, mit Kriminalität, mit Messerangriffen oder Flüchtlinge immer als negativ darstellt, wie ja, Studien zeigen, ist alles im Artikel, dann hilft ihr das auch. Und der dritte Mythos, es gab 3 Mythen, wer es vergessen hat, war, dass die AfD hat ja viele Radikalisierungsschritte durchgemacht über die Jahre und die AfD hat 2025 nochmal einen gemacht. Und ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben.
Hau raus, welcher, was ist passiert?
Es gab die Hochstufung als gesichert rechtsextrem von der AfD. Und dann war zuerst so, die AfD will sich ein bisschen mäßigen, sie haben sich einen Verhaltenskodex gegeben, sie will mäßiger im Bundestag auftreten. Aber diese Mäßigungsankündigung war nur von extrem kurzer Dauer. Denn da gab es dann natürlich Leute wie ausgerechnet Maximilian Krah, der ja auch schon Videos mit dem Faschisten Höcke gedreht hat und sowas. Also auch eigentlich Hardcore-Rechter. Also jetzt, wer ist da jetzt nicht mehr Hardcore-Rechts in dieser Partei? Aber er ist auch Jurist und er hat gesehen, dass die AfD Angriffsfläche bietet. Nämlich mit dem Remigrationskonzept, das verfassungsfeindlich ist, was wir ja schon oft behandelt haben. Und er weiß das. Und er weiß, dass die AfD deswegen verboten werden können. Das hat er so gesagt, wie Korrektiv, glaube ich, dokumentiert hatte. Er hat gesagt, es könnte der AfD schaden und die Verbotsdiskussion schadet der AfD. Er sagt es selber und er weiß das auch. Und deswegen hat er gesagt, lass uns offiziell vor den verfassungsfeindlichen Aspekten von Remigration distanzieren, nämlich auch die Vertreibung von deutschen Staatsbürgerinnen und Bürgern. Aber er ist gescheitert. Er hat es versucht. Die ganze Partei wollte das nicht. Er wurde so ein bisschen verstoßen innerhalb der Partei und jetzt hält er die Klappe und fordert das nicht mehr. Die AfD hat eher so gesagt, doch. Wir wollen. Er sagt, hey, das ist verfassungsfeindlich, wir sollten das lassen. Und die AfD sagt, doch, wir wollen dieses Verfassungsfeindliche. Und einmal quasi, A, warum reden nicht mehr Medien drüber? B, wann gibt es die Prüfung eines AfD-Verbots?
Das finde ich auch verrückt. Davon hat man auch gefühlt gar nichts mitbekommen.
Ja, und wieso... Das ist schon wieder die ganze Zeit, zieht sich jetzt hier schon die ganze Zeit durch, wie wir reden. Warum sprechen die Medien zu wenig darüber? Warum ist es da viel zu ruhig? Und ich glaube, deswegen kam auch der Deep Dive so an. Und deswegen habe ich es noch ein paar Mal wiederholt. Denn ich habe dann in meinen anderen Artikeln natürlich das aufgegriffen auf die Wahl in NRW oder jetzt die größeren Wahlniederlagen in Brandenburg. Denn das letzte Teil meines Arguments ist, die AfD ist in Wahrheit viel unbeliebter, als uns solche Umfragen und solche Schlagzeilen glauben lassen. Und dann meinen Leute, wie 39% allein Regierung in Sachsen-Anhalt, so viel Prozent bei der Bundestagswahl, wie soll die denn negativ sein? Und dann habe ich nämlich argumentiert, ja, guck dir doch an, die gewinnen doch auch nichts. Deswegen habe ich über die ganzen Wahlschlappen der AfD gesprochen. Jetzt zurzeit gibt es ja jeden Sonntag irgendwo Bürgermeisterwahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und die AfD verliert alle Krachen. Und nicht nur knapp, sie haben 48% und der andere Kandidat alle 50%, sondern sie verlieren massiv im Vergleich zu den Bundestagswahlen oder den Direktmandaten, die sie dort geholt haben. Und das zeigt mir halt auch, und auch in AfD-Hochburgen, das ist nicht nur Potsdam, das super progressiv und links ist, wo der Kandidat auf Platz 5 mit nur 13% gekommen ist jetzt am Sonntag, sondern halt auch in AfD-Hochburgen, wo die AfD dann, ich meine 30% ist immer noch viel und erschreckend, aber nur noch 30% holt. Und das sieht man ja halt auch daran, dass die AfD halt eben auch so unbeliebt ist, weil wenn, ja klar, vielleicht machen viele ihr Kreuz als Protest, als Denkzettel oder auch, weil sie auch dann natürlich diese rechtsextremen Ideen gut finden, was ja auch ein größter Teil der AfD-Wählenden ist. Das sollte man ja nicht verschweigen oder verharmlosen. Aber wenn sie dann konkret gefragt werden, okay, aber jetzt soll einer von denen dein Bürgermeister werden, dann sagen sie, ja, aber der löst ja dann noch nicht meine Probleme. Also da ist die Brücke marode, da fällt die Schule auseinander oder hier müsste mehr Wohnung ausgebaut werden. Da bringt dir dann plötzlich Remigration oder das Leugnen des Klimawandels halt gar nichts. Und da denken sich auch viele Leute, hä? Der Tagesspiegel hatte Umfragen gemacht von Wahlen in Brandenburg und da haben Leute gesagt, sie finden es gut, dass die AfD die Themen Migration angesprochen hat, aber sie hoffen nicht, dass sie an die Regierung kommt in Brandenburg. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe.
Also ist quasi dein Fazit, dass die AfD mit ihren Kandidierenden oder daran scheitert, dass sie zum einen dann an der konkreten lokalpolitischen Umsetzung einfach keine Lösung anbietet und quasi auch gar nicht richtige Lokalpolitiker als Kandidierende aufstellen kann, weil alles, was sie hat, sind dann da irgendwelche herumlaufenden Neonazis basically.
Ja, buchstäblich Neonazis. Also in zwei Städten sind die von der AfD unterstützten Kandidierenden keine AfD-Mitglieder gewesen, sondern waschechte Neonazis, also in Meißen zum Beispiel, der war früher bei der NPD und sowas, also hat schwarze Sonne tätowiert oder so. Und manche sagen so, ja, in der Kommunalwahl in NRW haben sie so schlecht abgeschnitten, weil sie halt in den meisten Gemeinden kacke nicht mal Bürgermeister aufgestellt haben. Oder in vielen Gemeinden waren die Listen zu kurz, um genug Leute zu haben. Also das verzerrt doch das Ergebnis ein bisschen und sowas. Aber das ist doch mein Punkt. Also sie haben nicht... Es wollen nicht genug Leute für diese Partei antreten. Wie soll das dann bitteschön eine Volkspartei sein, wenn niemand für diese Partei antreten will, wenn sie keine Leute finden? Die sollen Alleinregierung stellen und ich wette, du könntest mir jetzt nicht immer mehr sagen, wer der Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt ist.
Kann ich dir ehrlich gesagt mal nicht sagen, nee.
Nee, und der soll nächstes Jahr mit einer Alleinregierung ein Bundesland regieren. Das glaubt auch jeder zweite Wähler in Sachsen-Anhalt, weiß nicht, wer der Typ ist. Ich habe auch seinen Namen gerade vergessen. Aber das ist doch so ein bisschen mein Punkt. Und darüber habe ich gesprochen und jetzt habe ich auch schon lange genug darüber gesprochen. Wenn ihr mehr hören wollt, schaut euch die Artikel an oder mein Video.
Ich muss auch sagen, es war auch sehr, sehr motivierend, den Artikel zu lesen irgendwie, weil man sehnt sich ja auch fast ein bisschen nach dieser Perspektive auf die Dinge. Und das gibt einem ja dann auch, weil es ist ja nicht so, als wäre die Gefahr für unsere Demokratie nicht existent, die ist ja trotzdem da. Aber solche Artikel und solche Nachrichten motivieren einen dann, finde ich, noch mehr zu sagen, okay, jetzt erst recht setze ich mich für die Demokratie ein, weil man sieht, man hat auch eine wahre Chance, das Ding noch rumzureißen und zu retten, weil die da eh mit ihrer Inkompetenz irgendwie gerade beschäftigt sind.
Das ist, wir hätten den ganzen Podcast nur über dieses Thema machen können, ganz ehrlich. Weil ein Aspekt, den ich jetzt auch gar nicht mehr angesprochen habe, war natürlich, was du gerade gemeint hast. Ich rede ja nicht darüber, über diese Sachen, über die Niederlagen der AfD, um sie zu verharmlosen. Wir warnen ja eh die ganze Zeit drüber, sondern ich rede darüber, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Weil das ist ja so ein bisschen der Aspekt, weil ich öfter, wenn ich auf irgendwelchen Lesungen bin oder so, meinen Leute, kann man überhaupt noch was machen? Ist es schon verloren? Ich weiß nicht mehr weiter. Und das ist unglaublich fatal. Also, weil die Faschisten nur gewinnen können, wenn wir aufgeben. Und wenn wir ständig nur lesen, oh, sie gewinnt, was nicht mal stimmt. Die gewinnt ja gar nichts. Seit 2 Jahren, sie hat einen Landrat und einen Bürgermeister gewonnen vor 2 Jahren. Und nie in 12 Jahren hat sie nichts anderes gewonnen. Und das muss man auch ein bisschen mehr kommunizieren. Und da sehe ich dann halt unsere Medien auch ein bisschen in der Verantwortung, auch diese guten Geschichten zu erzählen.
Total, weil ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, dass man denkt, dass irgendwie nur diese schlechten Nachrichten eine Nachricht sind, die ankommt und gerne gelesen oder viel gelesen wird. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja auch damals bei unserem Republika-Talk über den Digital News Report gesprochen und dass da eben weltweit rauskam, dass die Menschen sich am meisten positive Nachrichten mehr wünschen oder insbesondere junge Menschen übrigens Nachrichten wünschen, die sie mit einem positiven Weltgefühl hinterlassen und das Gefühl haben, dass sie das gerade am meisten in den Medien vermissen. Also es scheint ja ein Bedürfnis da zu sein, auch nach Geschichten, die irgendwie von demokratischem Engagement erzählen oder die eben zum Beispiel von den Niederlagen der AfD berichten. Also ich glaube, dass man sich da auch mehr rantrauen kann und nicht meinen muss, man muss jetzt alles immer als Weltuntergang framen, so.
Genau.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Negativity-Bias ist ja nicht die einzige Krise, die der Journalismus gerade hat. Und damit leite ich über ins nächste Thema. Was hast du noch mitgebracht, Thomas?
Oh Gott, schon wieder so ein großes Thema. Also, unser größtes Thema diesen Monat war natürlich Charlie Kirk und Dunja Hayali. Also die Kombination darüber. Weil wir wollten erst gar nicht über Kirk schreiben. Weil in den USA werden... Wirklich täglich gibt es da Shootings und Mass-Shootings und ich glaube, in 2 von 3 Tagen gibt es auch School-Shootings oder so, glaube ich, war die Statistik. Das interessiert nicht mal die US-Amerikaner. Also warum sollten wir in Deutschland und über sowas überhaupt reden, wenn da wieder ein politischer Mord passiert, wo das zumindest Mord an einem politisch aktiven Menschen. Aber dann ist es natürlich doch enorm hochgekocht worden, weil das US-Regime das enorm ausgeschlachtet hat. Also ich habe Parallelen auch zu Horst Wessel gesehen, also wer jetzt auch die Beerdigung gesehen hat. Da kommt auch noch eine Analyse von Annika Brockschmidt bei uns. Also vielleicht ist die schon draußen, ich verlinke das dann schon, wenn ihr das hier anhört. Aber dann hat ja Dunja Hayali darüber berichtet im ZDF. Und quasi ein bisschen vorab, also Dinge, die der Rechtsextremist Charlie Kirk gesagt hat, waren wie, dass Abtreibungen 8-mal schlimmer seien als der Holocaust oder prominente schwarze Frauen hätten nicht die nötige Gehirnkapazität, um ernst genommen zu werden. Er verbreitet die rechtsextreme Verschwörungstheorie des Great Replacements, dass es irgendwelche Kräfte, und meistens sind es Juden, ich sage nicht, dass er das gesagt hat, absichtlich nicht weiße Menschen versuchen, in westliche Länder zu bringen, um sie auszutauschen. Das hat er verbreitet. Er war ein rechtsextremer Aktivist. Er war ein Feind der Demokratie. Und die CDF-Moderatorin Dunja Hayali hat seinen Mord verurteilt und sie hat diejenigen kritisiert, die sich drüber gefreut haben oder hämisch reagiert haben. Wortwörtlich hat sie gesagt. Sie hat gesagt, dass man den Mord verurteilen kann, ohne sein Leben feiern oder verharmlosen zu müssen. Und sie sagte, trotz seiner sexistischen, rassistischen und menschenfeindlichen Ansichten. Sie hat das einfach sachlich festgelegt. Der Mann hatte sexistische, rassistische und menschenfeindliche Ansichten. Das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache darf man anscheinend nicht mehr aussprechen, wenn es nach den Rechtsextremen geht. Denn sie hat das ausgesprochen. Sie hat es verurteilt. Also man wird schon für das Verurteilen des Mordes kritisiert und gecancelt von den Rechten und hat eine enorme rechtsextreme Hetzkampagne dafür erfahren. Polis 4 hat da eine Analyse gemacht. Ich glaube irgendwie 64% oder was die Zahl war, waren negativ der Erwähnungen auf Twitter. Haben 21.000...
Diskreditierungen, glaube ich, ja.
Genau, 21.000 Posts dazu analysiert. Also das war enorm brutal und grausam. Also wir haben auch selber zusammen mit dem Recherchekollektiv Die Insider, die da in ganz vielen rechtsextremen Gruppen inkognito unterwegs sind und dokumentiert, was da brutal über sie geschrieben wurde. Also auf offiziellen AfD-Seiten von AfD-Politikern. Und ja, ich werde jetzt ein paar Zitate vorlesen. Wer das nicht hören möchte, kann bitte 15 Sekunden oder so skippen. Wenn ihre Fresse mal von einer 9mm getroffen wird, ist Feiertag. Dreckige Nutten. Diese Frau wird in kürzester Zeit sehr grausam sterben. Ich vertraue auf Karma. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Irakerin eines Tages auch einen Kopfschuss bekommt. Für die Schabracke wird keiner auf die Straße gehen. Zitate Ende. Auf einer offiziellen AfD-Seite. Und die werden eigentlich selten gelöscht. Erst wenn wir mit unseren Beiträgen auf sowas aufmerksam werden, werden sie schnell klammheimlich gelöscht. Strafrechtlich relevante Sachen. Die wurden natürlich alle angezeigt. Das haben die Insider gemacht. Aber da passiert dann meistens leider auch nicht so viel.
Also nochmal kurz zum Verständnis. Das wurde unter AfD-Beiträgen kommentiert.
Ja.
Und die AfD hat das so stehen lassen.
Das ist so eine typische Strategie von AfD-Politikern. Sie posten irgendwelche aus dem Kontext gerissenen Sätze oder einfach direkt dreiste Lügen über ihre politischen Feinde. Und die Leute in den Kommentaren wissen dann natürlich, wie sie darauf zu reagieren haben. Und das möchte ich mal bitte für alle Betörenden sagen, weil wir immer so Wohlfall reden, so, oh, weiß ich nicht, ob die AfD so extrem ist, das darf man noch nicht sagen. Liest einfach nur einen Tag in den AfD-Gruppen, egal welcher Tag, jeder einzelne Tag, jede einzelne Gruppe. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ist normal. Das schreibt dort jeder Zweite, jeden Tag, über jeden politischen Feind. Und ihr wollt mir nicht erzählen, dass das harmlose Leute wären, dass das keine Demokratiefeinde wären. Das ist absolut gottlos naiv. Die AfD-Politiker sagen das selten oder manchmal werden sie erwischt, dann werden sie schnell aus der Partei geschmissen, wenn es nicht ein Höckesen ist oder sowas. Aber das ist alles, was die dort reinschreiben. Und die AfD-Politiker, die wissen das natürlich auch, die sehen das auch, die lesen das und die lassen das auch stehen, weil sie genau sowas provozieren wollen. Die trainieren, das ist so der tägliche 5-Minuten-Hass in diesen Gruppen. Die trainieren den Leuten das wirklich an, ihre Feinde zu sehen. Muss nicht mal einen Grund geben. Das ist meistens sowieso gelogen. Und dann sollen alle abgerichtet ihr den Tod wünschen, sich die Diktatur herbei wünschen. Da wird täglich, wird sich der Holocaust zurückgewünscht. Das ist alles, das volles Register. Das passiert hinter verschlossenen Türen bei der AfD. Und jetzt hat es halt auch Dunja Hayali getroffen. Und sie hat sich daraufhin dann auch für einige Tage aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen, weil sie den Mord, weil sie die Häme am Mord an Charlie Kirk verurteilt hat. Aber sie wurde dafür bestraft, dass sie es wagen konnte zu sagen, dass er menschenverachtende Personen hat.
Was einfach als Journalistin auch einfach nur ihr Job ist, das einzuordnen.
Die meisten anderen Medien haben darin versagt, das korrekt zu bezeichnen. Sie haben ihn als konservativ bezeichnet oder rechtskonservativ. Der Mann war nicht konservativ. Als Konservativer, und ich habe einige konservative Bekannte und Freunde, da wäre ich empört, wenn jemand diesen Faschisten mit mir in einen Topf werfen würde. Also ich hoffe, dass Konservative jetzt aufhören, Rechtsextreme als konservativ zu bezeichnen. Ich meine, kein Wunder, dass dann Leute sagen, oh, sie sehen keinen Unterschied mehr zwischen Konservativen und Rechtsextremen, wenn die Konservativen Rechtsextreme als konservativ bezeichnen. Da muss man sagen, ist das auch das, was ihr glaubt? Also da sind sie auch dann ein bisschen selber schuld darin. Und wir haben dann Artikel gebracht, einmal Annika Brockschmidt, wie unsere US-Expertin, hat dann halt die ganzen eingeordnet, wer Kirk war und dass Dunja Hayali dann nichts Falsches darüber gesagt hat. Und dann natürlich habe ich den Artikel gemacht mit der brutalen Hetze über sie. Und wie versucht wurde, ja, sie zu canceln, sie mundtot zu machen, weil sie es gewagt hat, die Wahrheit auszusprechen, Rechtsextreme als rechtsextrem zu bezeichnen. Und da sieht man ja auch, wie allein sie auch da war. Eigentlich hätte jeder deutsche Journalist Charlie Kirk als rechtsextrem bezeichnen müssen, weil jeder Journalist ja hoffentlich Interesse daran hat, die Wahrheit auszusprechen. Aber das ist viel zu selten gemacht. Und das ist auch wieder so ein Medienversagen. Und auch ein Medienversagen, dass es halt dann auch so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, wie dann versucht wird, von rechts Dunja Hayali mundtot zu machen. Sie hat verurteilt, was Kirk gesagt hat. Worüber auch Spahn bei Mioska gelogen hat. Er hat gemeint, das ist doch nicht radikal, was ich echt unverantwortlich von ihm finde. Sie hat buchstäblich gesagt, nichts rechtfertigt, sich darüber zu freuen. Aber ich habe Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, ah ja, aber indem sie ihn als rechtsextrem oder menschenverachtend war ihr Wort, bezeichnet hat, hat sie es zwischen den Zeilen ja doch gut geheißen. Sie hat das buchstäblich das Gegenteil davon gesagt, aber die Leute meinen, ah, aber wenn du aussprichst, die Tatsache aussprichst, dass er rechtsextrem ist, dann meinst du ja damit, dass es ja doch gerechtfertigt sei. Und Entschuldigung, liebe Rechtsextreme, aber nur weil ihr uns und eure Feinde immer mit irgendwelchen Hassbegriffen bezeichnet, weil ihr uns mundtot und tot sehen wollte, heißt das nicht, dass es auf uns zutrifft. Wir meinen das, was wir sagen, im Gegensatz zu euch. Aber ja, sie haben sie einfach zum Abschluss freigegeben.
Und ich meine, selbst wenn sie da eine ungenaue Arbeit gemacht hätte, würde ja nichts davon diese Hasswelle in irgendeiner Form rechtfertigen oder legitimieren. Also das ist ja auch diese, was du ja gerade vorgelesen hast, das geht einem ja wirklich durch Mark und Bein, oder wie sagt man es nochmal? Also das ist ja auch einfach keine Meinung, das ist halt einfach Hass und da gibt es keine Rechtfertigung für.
Ja, die Leute, die Morddrohungen schreiben, beschweren sich darüber, wenn du dann forderst, oh, das ist strafrechtlich relevant oder das sollte verboten werden oder das sollte man nicht sagen dürfen. Dann sagen, ah, Meinungsfreiheit, während sie gerade buchstäblich Dunja Hayali selbst wenn es nur eine Meinung wäre und keine Tatsachen, ihre Meinung verbieten wollen. Und das ist das Perverse einfach nur. Und das sind, und es ist halt natürlich auch schlimmer geworden, dadurch, dass sie eine mit Migrationshintergrund ist, dass sie eine Frau ist, dass sie queer ist.
Ja, total. Und
das kennt man ja.
Das ist eben auch das Ding an der Sache, dass es an sich, das war jetzt ein prominentes Beispiel, aber es ist ja an sich nichts Neues, weil wir kennen Kampagnen wie diese jetzt gegen Dunja Hayali. Deswegen habe ich auch heute ein paar Fakten mitgenommen, die ich jetzt gerne mal raushauen möchte. Ich muss aber davor einmal offenlegen, dass ich basically das, was ich jetzt gleich sagen werde, genauso vor kurzem schon mal in einem Video für uns erzählt habe. Da ging es aber nicht um Dunja Hayali, sondern um die Causa Brosius Gersdorf. Ihr erinnert euch bestimmt alle. Ich glaube, du und Freddy hattet ja auch in einem Podcast drüber gesprochen.
Ich glaube sogar in zwei Podcasts.
In zwei Podcasts sogar, ja, guck mal. Und ich finde es traurig, dass ich das Ganze jetzt schon wieder wiederholen muss, dass wir schon wieder eine kompetente Frau haben, die so eine Hetzkampagne durchmachen muss. Und gleichzeitig, wie gesagt, es überrascht uns auch einfach nicht, weil, und ich finde, das hört man auch selten so in dieser Deutlichkeit, Frauenfeindlichkeit gehört zur rechten Agenda dazu, Punkt. Und deswegen, und das zeigen eben, wie gesagt, auch Studien, sind Frauen sowie auch andere von Diskriminierung betroffene Personengruppen, bei Dunja Hayali ist ja eben auch noch eine Mehrfachdiskriminierung quasi da, besonders häufig von rechten Kampagnen und dieser Gewalt im Netz betroffen und eben insbesondere, wenn man sich in einem politischen Rahmen äußert, was als Journalistin einfach Teil des Jobs ist, können wir das beobachten. Also es haben schon 73% der Journalistinnen Online-Gewalt erfahren. Also ich finde, diese Zahl kann man sich auch einfach einmal wirklich durch den Kopf gehen lassen. 73% der Journalistinnen haben Online-Gewalt erfahren und 20% davon haben die Konsequenzen bis ins Offline-Leben gespürt. Und hinzu kommt, dass Frauen dann noch zusätzlich von einer besonders schlimmen, wie ich finde, Form der Online-Gewalt meist betroffen sind, und das ist sexualisierte Online-Gewalt, also von Vergewaltigungswünschen bis Kommentaren übers Äußerliche, da kann man sich wirklich, wirklich das Schlimmste vorstellen. Ist da alles dabei, was auch bewusst als Mittel eben eingesetzt wird in solchen Hetzkampagnen? Du hattest vorhin auch schon die Analysen von Polysphere erwähnt, Thomas, die uns ihre Analysen noch zugeschickt haben. Dank dafür. Die haben 21.000 X-Posts zu Dunja Hayali ausgewertet und haben, du hast es vorhin schon gesagt, 65% dieser Tweets waren diskreditierend, haben sich festgestellt. 20% dieser Tweets enthielten Beleidigungen und wieder überrascht nicht, darunter auch viel Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Was ich ganz spannend fand, ist, dass sie in der Analyse festgestellt haben, dass im Vergleich zu Brosius Gersdorf bei Dunja Hayali mehr personenbezogene Angriffe und Diskreditierungen und Beleidigungen dabei waren, während bei Brosius Gersdorf die Kampagne eher desinformationsgetrieben war. Finde ich eine spannende Beobachtung, könnte man jetzt vermuten, woran das liegt. Aber letztendlich lässt sich feststellen, ne, Dunja Hayali ist jetzt gerade ein sehr prominentes und auch extremes Beispiel, muss man sagen. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige Journalistin, die Ziel von Online-Gewalt wird. Wie gesagt, es passiert eigentlich täglich. Es gibt kaum Journalistinnen, die davon nicht betroffen sind, auch AktivistInnen. Eigentlich trifft dieser Hass von rechts außen alle, die es irgendwie wagen, sich öffentlich zu äußern, von einer Dunja Hayali bis zu einer Brosius Gersdorf, auch wir in unserer Arbeit, auch ich in meinen Online-Videos, musste schon einiges einstecken, wenn auch nicht jetzt in diesem Ausmaß natürlich. Ich weiß auch noch, als ich mein erstes Video für Volksverpetzer hochgeladen habe auf TikTok, war halt so erstes Video, man ist aufgeregt und so. Einer der ersten Kommentare, die ich darunter bekommen habe, war: Immer wenn eine Frau ihren Mund aufmacht, wird die Welt ein kleines bisschen dümmer oder sowas. Was einfach, es ist so bescheuert und jetzt kann ich auch ein bisschen drüber lachen und denke mir so, was ist das denn? Aber es ist nun mal so, dass es, und das zeigen auch psychologische Einordnungen, das macht was mit einem. Natürlich macht das was mit einem, wenn man die ganze Zeit diese Gewalt entgegengeschlagen bekommt. Und es macht auch keinen Unterschied, dass es jetzt Online-Gewalt ist. Das hat trotzdem einen Einfluss darauf, ob man sich traut, sich dem weiter auszusetzen, ob man sich traut, sich weiter öffentlich zu äußern, was auch wieder Studien zeigen. Laut einer Studie bekennt sich die Hälfte der Befragten einer Studie aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung. Und das ist ja genau das, was diese rechten Trolle eigentlich wollen. Und das ist ja genau das, was es halt eben gefährlich macht für unsere Demokratie und wieso dieser Fall Dunja Hayali auch ja so erschreckend ist, wie das funktioniert, dass sich eben jetzt eine Person zurückziehen muss. Und das ist ja auch für eine Demokratie, finde ich, besonders tragisch, wenn eben spezifische Personengruppen, die sowieso schon diskriminiert und marginalisiert sind, besonders davon betroffen sind und dann eben besonders eingeschüchtert werden und dann besonders seltener zu Wort kommen, obwohl sie sowieso schon nicht so oft gehört werden. Also es ist einfach insgesamt unfassbar tragisch, schädlich für unsere Demokratie und deswegen ist es so wichtig, dass wir da eben auch dagegen halten. Und man muss sagen, klar, du hast gerade schon das Medienversagen angesprochen, aber ich muss sagen, ich habe auch wirklich viele JournalistInnen gesehen, die sich in Tweets solidarisiert haben, die Dunja Hayali ihren Zuspruch ausgesprochen haben, was ich unfassbar wichtig fand, auch wenn es vielleicht noch nicht genug war. Ich glaube, man bräuchte da eine breitere Aufstellung an Menschen, die sich solidarisieren, noch mehr Menschen, die sich dazu äußern. Und jetzt kommt eine elegante Überleitung, Thomas. Rate mal, welche eigentlich Twitter-freudige Journalistin bei dem Thema jetzt eher still blieb. Wer könnte das sein?
Vielleicht Julia Roos.
Richtig. Genau, um vielleicht einmal alle abzuholen. Damit steigen wir nämlich in unser letztes Thema für heute. Was ist passiert? Warum müssen wir über die Journalistin Julia Roos reden? Julia Roos moderiert das ARD-Reportageformat Klar. Und für dieses Format versprach sie Themen, die zu wenig vorgekommen seien, was ich funny finde. Rate mal, Thomas, um welche Themen es dann bei ihr ging.
Keine Ahnung, die meist diskutierten Themen der letzten Jahre.
Ja. Wir hatten Migration, Bauern und Corona. Mega nischige Themen, oder?
Wird total verschwiegen in den Medien. Ich habe gar nichts davon gehört.
Naja, auf jeden Fall. Dieses Format, klar, wird gemeinsam vom NDR und vom BR produziert. Wurde jetzt auch von beiden um insgesamt 6 Folgen verlängert. Und zusätzlich bekommt Julia Roos Unterstützung und wird das Format ab jetzt abwechselnd mit der konservativ ausgerichteten Journalistin Tanit Koch zusammen moderieren. Also Tanit Koch übernimmt den NDR-Part quasi und Julia Roos weiter den BR-Part. Das ist basically schon alles.
Bis jetzt war es ja quasi die ersten drei Folgen meiner so ein Test, den sie gemacht haben, der erstmal auf 3 Folgen begrenzt gewesen war.
Genau, und es wurde jetzt verlängert und basically ist es auch schon alles. Das ist die ganze Story. Also danke, dass ihr zugehört habt.
Die wahre Geschichte, genau. Du magst dich, wenn du nichts davon mitbekommen hast, magst du dich fragen, wo kommt da jetzt da der Skandal her?
Ja, naja, ich würde jetzt gerne eigentlich damit das Thema abschließen, aber so ist es leider nicht, denn es waren ja unschöne letzte Wochen, wenn es um Pressefreiheit ging, ne?
Ja, also wir haben gerade lang und breit drüber gesprochen, wie die Medien absichtlich oder unabsichtlich die Werbetrommel für die AfD rühren und sie sagen, wie sie stark sie sei und sie dadurch erst stärken. Wir haben die brutale Hetze gegen Dunja Hayali besprochen, die sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste. In den USA war es sogar noch schlimmer. Jimmy Kimmel und viele andere Journalisten wurden gefeuert. Kimmel wurde jetzt natürlich nach heftigen Protesten wieder zurückgeholt. Ändert aber nichts daran, dass er hat nicht mal was gesagt über Kirk. Er hatte nur darüber gesprochen, wie Rechte das instrumentalisieren und dafür wurde er gefeuert. Und jetzt in Deutschland haben wir dann auch über Gefahren für die Pressefreiheit geredet und Einschränkungen der Meinungsfreiheit und so weiter. Aber nicht über diese Beispiele, sondern über Julia Roos, die sogar behauptet hätte im Interview mit dem rechten Cicero, dass sie gecancelt wurde und dass sie hier unterdrückt werden müsste und dass ja, irgendwelche politischen Parteien bestimmen wollten, welche Sachen, also Linke, SPD und Grüne, sie hat sie beim Namen genannt, sie verhindern wollten und sie unterdrücken wollte. Wie sie auf diese absurde Darstellung kommt, kann uns Lotte erzählen.
Ja, also sie hat da einfach eine komplette Opferinszenierung gefahren und hat damit eine Kulturkampfwelle losgelöst, wie es eigentlich sonst nur die AfD schafft, würde ich behaupten. Ja, was hat sie gemacht? Vielleicht, um es jetzt vorher noch einmal klar zu sagen, damit wir nicht in die gleiche Falle tippen, wie es andere Medien zum Teil gemacht haben. Also nochmal, Julia Roos darf im BR weiter moderieren. Das Format besteht weiter. Sie wechselt sich lediglich ab mit Tanit Koch. die übrigens auch super konservativ ist. Also Tanit Koch war mal Bild-Chefredakteurin und Laschets Wahlkampfberaterin, was ich auch einfach einen ganz wilden Side-Fact finde, der auch kaum thematisiert wird, dass da jetzt eine ehemalige Wahlkampfberaterin von Laschet ein NDR-Format moderiert. Naja, was hat Julia Roos daraufhin gemacht?
Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen, sorry Leute.
Ja.
Dieses ganze Format gibt es nur, weil der ÖR extra mehr konservative Themen und Stimmen zeigen möchte, um den ständigen Mythen von, sie sind so linksgrün versifft, zu widersprechen. Sie haben dieses ganze Format aus dem...
Weil hier sonst nicht geredet wird.
Genau. Wie gesagt, es sind die Dauerbrenner-Themen schlechthin, über die ständig geredet wird. Und Julia Roos hat das auch schon immer in den Sendungen so präsentiert. Sie hat gesagt so, dieses Thema wird jetzt, ich glaube, das Zitat von ihr war, dieses Thema wird jetzt viele ärgern oder sowas oder aufregen oder so. Also sie hat das auch schon so extra inszeniert, als ob das nie jemand besprechen würde. Das ist ein konservatives Format. Das ist quasi aus politischen Gründen, nicht aus journalistischer Qualität, hat man Konservativen diese Stimme gemacht. Dieses Format wird jetzt auch noch verlängert und es gibt noch eine weitere konservative Moderatorin dazu.
Ja, und was hat Julia Roos genau daraus gemacht? Sie hat dann in einem Tweet angedeutet, eben, dass die Meinungsvielfalt irgendwie in Gefahr sei und dass sie gecancelt wird. Und auf diese Beschwerde von ihr hin haben sich natürlich sämtliche rechte Akteure dann komplett draufgestürzt, weil sie hat damit ja einfach ein gängiges rechtes Narrativ gestärkt, das Narrativ der Cancel Culture, was letztendlich einfach nur Misstrauen in die Medien, insbesondere in den Öffentlich-Rechtlichen in diesem Fall, schürt und in keinem Fall zur Meinungsvielfalt beiträgt. Es schwächt eher die Medien. Und was finde ich einfach angesichts der Tatsache, dass es ja wirklich JournalistInnen gibt, die sich wegen Gewalt und Einschüchterung oft aus dem rechten Raum zurückziehen müssen. Siehe Dunja Hayali, wir haben vorhin lange drüber geredet. Finde ich das einfach auch ein bisschen dreist, sich da in diese Opferposition zu stellen und damit den Medien zu schaden als Journalistin. Und ich kann mir irgendwie wirklich auch einfach nicht vorstellen, wie sie wirklich glaubt, dass sie damit etwas zur Pressefreiheit, zur Stärkung der Medien, zur Meinungsvielfalt beiträgt. Weil, wie gesagt, letztendlich mit diesem Narrativ schadet sie diesen einfach nur. Sie untergräbt das Vertrauen in die Medien damit. Trotzdem wurde das Ganze auch von sämtlichen Medien wieder aufgegriffen und dann äußerten sich auch mehrere Politiker. Ich glaube, Söder hat sich auch geäußert. Wer auch um die Ecke kam, war CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Der sprach von einem neuen Tiefpunkt der Debattenkultur. Der eigentliche Tiefpunkt war aber, dass er danach gefordert hatte, den Rundfunk einzufrieren, um Druck auszuüben. Was man sich wirklich auch mal nochmal, also wie ungeheuerlich diese Forderung ist. Ja, anscheinend kennt unser CDU-Generalsekretär das Grundgesetz nicht. Danach, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz besteht eine staatliche Handlungspflicht in Bezug auf die Gewährleistung der funktionsgerechten Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Also was Carsten Linnemann hier macht, ist ein politischer Angriff auf unsere Medien und unsere Rundfunkfreiheit. Es ist eine Druckausübung. Und das finde ich so ungeheuerlich, dass er da den Mut hat, sich überhaupt als CDU-Generalsekretär hinzustellen und das so zu äußern. Dazu kommt, wo ist Carsten Linnemann, wenn es, wie gesagt, um die wirklichen Angriffe auf JournalistInnen, auf die Meinungsvielfalt geht? Ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass er sich dazu einmal geäußert hat. Naja, als wäre das nicht alles schon gut genug, was da passiert ist, ging es dann noch weiter. Dann hat sich nämlich Julia Roos noch als waschechte Verschwörungsideologin entpuppt. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, Thomas. Sie war beim rechtskonservativen Cicero, wo sonst, im Interview und hat gesagt, Zitat, SPD und Grüne würden beim NDR genau hinschauen und denen gefiel nicht, wie wir das Format umgesetzt haben. Also auch hier bedient sie wieder eine rechte Verschwörungserzählung, dass die Politik, insbesondere die Grünen werden da ja gerne genannt, vorgeben würde, was der Öffentlich-Rechtliche zu sagen hat, was natürlich obviously nicht stimmt. Und du hast es in deinem Artikel, finde ich, sehr treffend auch geschrieben, damit beweist sie nicht, dass sie unterdrückt wird, wie sie vielleicht denkt, sondern damit beweist sie einfach nur, dass die Kritik, zu der komme ich auch gleich, an ihr einfach berechtigt war, weil eine seriöse Journalistin wiederholt keine rechten Verschwörungserzählungen. So. Der NDR musste sich dann natürlich äußern, hat gesagt, dass er diese ganzen Vorwürfe absurd findet und hat dann auch...
Wir sollten vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, quasi wie sie überhaupt drauf kommt. So, wer es jetzt nicht mitbekommen hat und unseren Podcast nur gehört hat, denkt sich, wie kommen die überhaupt, also jetzt als gecancelt darzustellen? Die Meldung, die rumging...
Gute Frage.
Die Meldung, die rumging, war, dass Julia Roos beim NDR abgesetzt wurde. Weil der Punkt war ja, wir hatten ja gesagt, NDR und BR haben das gemeinsam gemacht, haben die drei Sendungen produziert. Jetzt mal gibt es drei weitere, drei vom NDR, drei vom BR. Und der NDR möchte nicht mehr, dass sie ihre Sendungen moderiert. Sie moderiert nur noch die vom BR. Und das wurde in allen Medien als Julia Roos wurde abgesetzt dargestellt, was einfach nicht stimmt.
Was einfach nicht stimmt, genau. Und der NDR meinte dann auch, dass das Format sowieso, übrigens im Sinne der Meinungsvielfalt, so aufgebaut wurde anscheinend, dass eben sie sich von Anfang an gedacht haben, sie wollen nicht, dass nur eine Person im Vordergrund steht, sondern es war anscheinend von Anfang an so gedacht, dass sowieso eine weitere Moderation dazukommt. So. Also es ist einfach auch no big deal. Und deswegen muss ich mich jetzt einmal kurz aufregen. Darf ich kurz ranten, Thomas?
Ja.
Wenn ich ehrlich bin, frustriert es mich ein bisschen, dass wir über Julia Roos sprechen. Nicht, weil ich irgendwie ein Problem damit habe, über sie zu sprechen. Im Gegenteil, wir können meinetwegen auch noch eine Stunde damit füllen, darüber zu reden, was für einen Journalismus Julia Roos macht. Und damit kommen wir nämlich jetzt bei der Kritik an. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Laut Medienberichten haben sich fast 250 MitarbeiterInnen des NDR distanziert. Die haben in einem Brief unter anderem kritisiert, dass das Format in der Berichterstattung, insbesondere über Migration, eine Reihe von Grundsätzen journalistischer Arbeit verletze. So, das hat mich natürlich interessiert, bin ja nicht umsonst Journalistikstudentin, weshalb ich mir besagte Folge zum Thema Migration tatsächlich gestern Nacht noch angeschaut habe.
Ja, wer macht sowas?
Ja, wirklich ganz wild. Es fängt damit an, dass sie sich zu Beginn erstmal damit rühmt, dass jetzt hier Betroffene zu Wort kommen würden. Und dann kommen in diesen gesamten 45 Minuten nicht einmal geflüchtete Menschen, um die es ja beim Thema Migration geht, zu Wort. Stattdessen werden Rassismen mal unterschwellig, mal ziemlich direkt wiedergegeben und normalisiert. Es wird auch einfach unfassbar einseitig und an den Fakten vorbei berichtet. Also insgesamt spaltet sie polarisiert. Und das ist das, was du davor auch schon beschrieben hast, dass man ja irgendwie konservative Meinungen im Öffentlich-Rechtlichen damit stärken wollte. Das ist genau der Eindruck, den man bekommt, wenn man diese Sendung zum Thema Migration sich anschaut, dass man dort mit einer vorgefertigten Meinung, eben in diesem Falle eine rassistische Meinung, wie ich finde, an diese Recherche rangegangen ist und die Sendung mit den ganzen InterviewpartnerInnen etc. dann so aufgebaut hat, dass eben diese rassistische Meinung fälschlicherweise am Ende dann bestätigt wird. Und das ist einfach zero Unvoreingenommenheit, was einer der hauptjournalistischen Grundsätze ist. Und damit ist es eine zu Recht kritisierte Sendung, weil es ist einfach schlechter Journalismus meiner Meinung nach. Und das, finde ich, ist doch was, worüber wir alle, also auch andere Medien, mehr drüber sprechen könnten. Das ist doch was, was wir in aller Fairness, klar, aber auch in aller Härte kritisieren sollten, wo man, wie es ja ihre KollegInnen auch in dem Brief gemacht haben anscheinend, wo man Sendungen drüber machen könnte, wo man zum Beispiel ja auch mal einen Faktencheck machen könnte, dass man die Aussagen in dieser Migrationssendung einfach mal einordnet. Aber ich habe das Gefühl, das macht halt niemand, da gerade inhaltlich einzusteigen, weil niemand Zeit hat, weil alle damit beschäftigt sind, diesem nicht existenten, komplett aufgebauschten Cancel-Skandal hinterherzurennen und darüber zu sprechen, obwohl es da ja eigentlich, wie wir es jetzt schon mehrmals betont haben, gar nichts zu besprechen gibt. Sogar die Taz hat geschrieben, Julia Roos als Moderatorin gesetzt. Es ist halt einfach ein irreführender Titel, wenn man bedenkt, dass das Format ja weitergeführt wird und dass sie auch weiter moderieren darf. Deswegen ist mein großer Wunsch, und damit komme ich auch so langsam zum Schluss, den ich jetzt hier einmal in die weite Medienlandschaft hinaus sende, vielleicht bekommt es ja irgendwer mit. Liebe Leute, wenn so ein Skandal aufkommt, wenn so eine Journalistin damit auffällt, dass sie sich unbegründeterweise in eine Opferperspektive rückt und damit halt auch so rechte Argumentationen bedient, dann nehmt das doch zum Anlass, gerade als Journalisten, da mal genauer hinzuschauen und zu schauen, hey, was macht die eigentlich für einen Journalismus? Hey, was sind das eigentlich für Kampagnenversuche von rechts, die darauf einsteigen? können wir das vielleicht einordnen? Können wir dazu was sagen? Können wir diesem ganzen Blödsinn vielleicht Fakten und Recherche entgegensetzen? Weil, wenn ich in meinem Journalistikstudium eine Sache immer wieder hören musste oder durfte, das kann ich ja jetzt hier einmal teilen, dann war das der Grundsatz nach Augstein, dem Spiegelgründer, sagen, was ist. Und ich habe das Gefühl, in solchen Situationen, wenn sowas aufkommt, dann kommen wir als Medien immer mehr zu einem Wiederholen, was behauptet wird, statt sagen, was ist. Und das ist halt einfach gefährlich, weil wir alle dem dann einfach nur hinterherrennen und dadurch machen wir es als Medien ja auch erst zu einer breit geführten Debatte und dann verlieren wir komplett den Fokus auf das Wesentliche, beziehungsweise lassen uns dann auch einen Fokus von rechts irgendwie aufdiktieren und das dient halt einfach nicht unserer Sache, das schadet letztendlich auch dem Vertrauen in die Medien, weil wir eben diese rechten Narrative dadurch weiter verbreiten. So, Rant vorbei, langer Journo, Nerd-Talk. Ist jetzt zu Ende, aber wenn ihr total auf Journalismus-Nerd-Talk steht oder wenn ihr selber Journalist, Journalistin seid, dann haben wir da was für euch. Wir haben jetzt vor mehreren Monaten, ich glaube im letzten Jahr, ein Plädoyer an die Presse veröffentlicht, zusammen mit richtig vielen tollen Partnern, unter anderem dem Deutschen Journalistenverband. Und in diesem Plädoyer stellen wir 10 Ideen gegen die Medienkrise vor. Da geht es eben unter anderem auch genau um diese Thematik, also um den Umgang mit rechten Narrativen und Desinformation, aber auch noch um ganz, ganz viel mehr. Ich bin wirklich so ein großer Fan von diesem Plädoyer. Ihr findet das auf unserer Website www.volksverpetzer.de unter Projekte. Da findet ihr auf der Website übrigens auch Thomas' Artikel zu der ganzen Julia-Ruß-Causa. Den kann ich auch sehr empfehlen. Schaut vorbei.
Ja, und das ist halt das Absurde. Und deswegen, um es ein bisschen abzurunden, fand ich sehr gut, wie alle Themen jetzt darum gingen, wie was schiefläuft in der Medienlandschaft. Und deswegen fand ich auch sehr gut, dass du heute mit mir da durchgehen durftest. Ja, es ist...
Ich bin großer Medienfan, will ich sagen. Ne? Also diese Kritik kommt aus Liebe, weil wir eben diese Rolle der Medien in der Demokratie so hochhalten und wichtig finden.
Ja, wir brauchen mehr guten, seriösen, faktenbasierten Journalismus. Wir brauchen nicht mehr konservative Positionen, vor allem wenn das dann am Ende heißt, dass wir rechte Mythen einfach nur unkritisch wiederholen. Wir haben ein Problem mit der Pressefreiheit. Sie wird eindeutig von rechts angegriffen. Und die Lösung ist nicht, dass wir mehr unseriösen rechten Journalismus machen, sondern dass wir sagen, was ist, dass wir die Geschichten erzählen, die sonst untergehen und dass wir über die rechten Inszenierungen auch sprechen und nicht über sie, auf sie hereinfallen. Ha, perfekt. Selten, dass man so ein gutes Fazit für eine ganze Folge machen kann.
Ja.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, unserer Folge mit mir, Thomas und Lotte. Ich hoffe, ihr fand es auch spannend und informativ. Wenn ihr mehr von Lotte hören oder sehen wollt, dann schaut gerne bei ihren Reels auf Insta, TikTok oder YouTube vorbei. Da muss sie sich kürzer halten als hier leider. Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback, was euch an dem Format gefallen hat und was nicht und was wir besser machen können. Und wir freuen, melden uns auch danach Freddys Urlaub, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, dann mit Updates zu der versprochenen Überarbeitung des Formats.
Oh, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, und falls ihr vielleicht doch keinen Bock auf Social Media habt, was ich auch ein bisschen schade finde, aber auch sehr doll verstehen kann, dann haben wir auch eine App für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Die Volksverpetzer-App findet ihr im Play Store und App Store. Hier habt ihr unseren gesamten Content gebündelt und auch unabhängig von Algorithmen, einschließlich einer Faktencheck-Datenbank, einer Fake-Meldestelle und es gibt echt noch ganz vieles mehr. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Alle Links zu unseren Artikeln und Quellen, die wir in dieser Folge angesprochen haben, findet ihr übrigens auch wie immer in der Beschreibung.
Der Song am Anfang ist Vancouver von Deadline 54. Hört mal vorbei. Der Podcast wird produziert von einer Podcast- und Social-Media-Agentur kundenfokussiert. Und Volksverpetzer ist zu 100% crowdfinanziert. Unterstützt uns gern unter volksverpetzer.de/spenden. Und wenn ihr unsere Arbeit auch gut fandet und ihr kein Geld übrig habt, ist das sehr in Ordnung. Dann teilt uns gerne, erzählt gerne weiter. Das hilft uns ebenfalls enorm. Also Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Volksverpetzer. Der Podcast.